Guten Morgen, mein Name ist Uwe Daus. Ich bin Rentner. Mein Geheimtipp in Hamburg ist die Strandperle. Jetzt wünsche ich Ihnen an diesem Donnerstag, den 23.05., viel Freude, Spaß mit Episode 170.
Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker. Der tägliche Podcast vom Abendblatt.
Guten Morgen und herzlich willkommen. Regen. Auch Starkregen, das könnte in diesen Tagen mal wieder überflutete Keller bedeuten. Läden, die voller Wasser laufen und ähnliches. Welche Gebiete sind in Hamburg am meisten gefährdet? Alles über die neuen Starkregen-Gefahrenkarte gibt's auf abendblatt.de. Und ich sag mal Danke an unsere Kollegin Insa Gall, die diese Infos für uns alle zusammengetragen hat. Welche Themen haben wir außerdem für Sie, liebe Podcast-Freunde, für heute im Angebot? Natürlich beschäftigen wir uns nochmal mit den Umständen des dramatischen Zwischenfalls im Altonaer Krankenhaus. Was wissen wir über die zwei Mädchen, die dort auf eine unfassbare Art und Weise ebenfalls anwesende Menschen terrorisiert haben? Und was wissen wir über die Einrichtung in der Feuerbergstraße in Alsterdorf, in der diese Mädchen untergebracht sind? Ist diese Attacke im Krankenhaus ein Einzelfall? Und wie geht es eigentlich den Menschen, die jeden Tag hier in Hamburg in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen für uns da sind und die unter einem enormen Stress und Druck stehen? Unser erstes Thema, und ich kann schon mal sagen, da steigen wir auch etwas tiefer ein. Auf den Hamburger Baustellen wird zum Teil gestreikt, also sowohl auf Großbaustellen als auch auf den Privatbaustellen. Warum bloß und für wie lange, klären wir. Am 9. Juni gehen wir wählen, beziehungsweise wir haben das Vorrecht zu wählen. Zwei Wahlen auf einmal, Europa- und Bezirkswahl. Aber wie bekommen wir die Wahlbeteiligung nach oben? Die Initiative Go Vote hat da die eine oder andere Idee. Hören wir uns doch mal an, was die Verantwortlichen sich ausgedacht haben. Und wenn wir schon von den anstehenden Wahlen sprechen, können wir auch noch ein paar Worte über ein bestimmtes Wahlplakat verlieren. Vielleicht ist Ihnen dieser Slogan auch aufgefallen. Punkt, 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 macht das. Zum Beispiel, also vollständig gesagt, Timo Fischer macht das. Je nach Bezirk unterscheiden sich die Personen auf dem Plakat. Aber was macht denn diese Person? Was soll dieser Spruch? Wie es der Zufall so will, dieser Timo Fischer schaut heute Morgen mal kurz bei uns vorbei. Wir starten jetzt. Die Vorfälle im Altonaer Kinderkrankenhaus ziehen immer noch Kreise. Drei unbegleitete Mädchen, 12 und 13 Jahre alt, landen plötzlich in der Notaufnahme. Zwei von den Mädchen randalieren, bedrängen und bedrohen andere dort anwesende Hamburger. Ein 9-jähriger Junge wird mit dem Tod bedroht. Mittlerweile ist bekannt, dass die drei Mädchen aus der Einrichtung des Kinder- und Jugendnotdienstes in der Feuerbergstraße kommen. Unsere Lokalreporterin Jenny Wood hat zu diesem Thema intensiv recherchiert und ist uns jetzt zugeschaltet. Jenny, sag mal, was hast du über diese drei Mädchen in Erfahrung bringen können? Gibt's da jetzt mehr Informationen, auch zu ihrem Hintergrund?
Ich habe mit einem Mitarbeiter gesprochen, der beim Kinder- und Jugendnotdienst an der Feuerbergstraße arbeitet, der natürlich anonym bleibt, der möchte ja seinen Job nicht verlieren. Und der die Mädchen kennt, die leben dort, gruppenübergreifend, also nicht alle in einer Gruppe. Und die kennen sich, haben sich dort, ich weiß nicht, ob sie sich vorher schon kannten, auf jeden Fall haben sie sich dort kennengelernt. Und da haben sich sozusagen die drei Richtigen zusammengefunden. Die streiten sich ständig und dann halten sie wieder zusammen. Also die schlagen sich auch wohl gegenseitig und dann sind sie wieder Best Friends. Das ist wohl so typisch für diese drei Mädels.
Und Sie haben einen neuen Trend sozusagen für sich entdeckt, den wir als Außenstehende natürlich überhaupt nicht nachvollziehen können. Was machen Sie mit Ihren Jacken?
Also der Mitarbeiter hat so nebenbei erzählt, dass sie, oder neuester Trend scheint gerade zu sein, ich weiß nicht, ob nur bei denen oder überhaupt bei Jugendlichen, die sich gegenseitig ihre Jacken zu verbrennen.
Gut, da sind wir auch, sage ich jetzt einfach mal, zu weit weg, um da auch zu verstehen, warum sie das machen. Das wird ja, ein Experte wird das ja alles uns erklären können, aber erstmal ist es ja als Fakt einfach nur dramatisch und schrecklich deprimierend. Wir hatten gestern, Jenny, mit André Zantwakili, dem Polizeireporter, ja schon gesprochen über diese Einrichtung und er sagte aus seiner Erfahrung heraus und so wie er die Sache beurteilt, mit den Details, die er auch kennt in anderen Fällen, dass sich die Jugendlichen, die dort in dieser Unterkunft sind, nicht an die vorgesehenen Regeln halten. Und das sind ja Regeln, wie wir sie eigentlich auch erstmal aus unserem Elternhaus alle noch kennen. Man muss zu einer bestimmten Uhrzeit zu Hause sein und man darf bestimmte Sachen nicht machen. Aber diese Jugendlichen halten sich ja scheinbar an gar nichts, oder?
Du kannst die Jugendlichen dort natürlich nicht mit deinen Kindern oder mit meinen Kindern vergleichen. Die kommen aus unglaublichen Verhältnissen, aus zerrütteten Familien. Die kennen ich verallgemeine jetzt einfach mal, die kennen keine Strukturen. Pünktlich aufstehen ist ein Problem, zur Schule gehen ist ein Problem, abends pünktlich wieder zu Hause sein ist ein Problem. Ganz normale Umgangsform. Also der Mitarbeiter hat geschildert, die werden ständig beschimpft. Du hast da keinen netten Ton. Also wenn einer guten Morgen sagt zu dir, einer der Kinder oder Jugendlichen, dann freut er sich schon. Meistens sind es Äußerungen, die ich hier, glaube ich, jetzt gar nicht wiedergeben kann, weil die so unflätig sind und auch in allen möglichen Sprachen. Also er kennt Schimpfwörter mittlerweile in zig verschiedenen Sprachen, weil das ist der Umgangston dort. Es hat ja auch einen Grund, warum diese Kinder und Jugendlichen nun genau dort landen. Und dann sollen sich eben die Pädagogen vor Ort sollen und müssen sich um diese Kinder und Jugendlichen kümmern und stoßen dabei auch an ihre Grenzen, ganz klar.
Das, was du eben beschreibst und diese Trennlinie, die du ziehst zwischen den Familien, die wir vielleicht jetzt kennen und auch unsere Hörer, diese normalen, in Anführungszeichen normalen Verhältnisse, die dort halt nicht herrschen, das ist natürlich total nachzuvollziehen, wobei es bei dieser Geschichte jetzt, die nochmal auf das Kinderkrankenhaus in Altona zu übertragen, natürlich auch darum geht, wie kann man solche Situationen möglicherweise verändern, denn in diesem Heim gibt es ja trotzdem Regeln, bloß sie halten sich nicht dran und die Erzieher, die Betreuer haben teilweise gar keine Möglichkeit, das umzusetzen.
Haben sie auch nicht, denn das ist ja kein Gefängnis, ne? Also die Kinder und Jugendlichen dürfen sich frei bewegen. Sie können ja auch zur Schule gehen, sie können rausgehen, in die Stadt gehen, wie die meisten Kinder und Jugendlichen, die alt genug sind. Das Problem ist, dass sie eben dann sich aber nicht an die Regeln halten, die damit mit dieser Freiheit auch verbunden sind. Und weitere Maßnahmen außer Gespräche, Verwarnungen scheint es nicht zu geben. Ich bin jetzt nicht so tief drin über die möglichen Sanktionen, aber mein Eindruck ist, dass viele dort auch schon resigniert haben, ne? Die reiben sich eh auf für ihren Job dort. Lange Zeit war diese Unterkunft ja auch massiv überbelegt, auch mit Flüchtlingskindern. Im Herbst waren es wohl 30, jetzt sind es wesentlich weniger. Ich glaube, 14 Plätze sind gerade belegt, das ist Vollbelegung. Leg mich nicht ganz auf die Zahl fest, ich glaube, es waren 14. Aber über Jahre hinweg, teilweise wurden die ja auch in Zelten untergebracht. Das heißt, die Mitarbeiter sind an ihre Grenzen gekommen. Es gibt eine hohe Anzahl an Überlastungsanzeigen der Mitarbeiter. Und ja, die kommen anscheinend auch nicht weiter mit diesen Kindern und Jugendlichen.
Um das für unsere Hörer vielleicht auch nochmal ein bisschen transparenter zu machen. Also die Jüngeren dort sollen um 21 Uhr wieder in dieser Einrichtung sein, die Jugendlichen zwischen 16 und 17 Uhr und um 22 Uhr. Aber in der Regel, so wie wir das erfahren haben und so wie ich das auch deinem Artikel entnehme, kommen die meisten zwischen 3 und 6 Uhr und jetzt kommt's, dann werden sie nach Drogen und Waffen durchsucht. Das sind natürlich auch Zustände. Den Kindern will ich auch noch nicht mal den Vorwurf in irgendeiner Form machen. Vielleicht auf einen ganz anderen Punkt hinaus. Wir können uns überhaupt nicht vorstellen, was dort passiert und können eigentlich alle nur heilfroh sein, dass wir selber dort nicht waren oder unsere Kinder da nicht hin mussten. Aber in einer reichen Stadt wie Hamburg, Jenny, die Frage wirst du auch nicht final beantworten können, aber ich stelle sie dir trotzdem. Wie kann es sein, dass wir nicht genügend Betreuungsplätze für diese Kinder haben? Das ist doch eigentlich eine Schande.
Da müsstest du natürlich tatsächlich mit einem Experten drüber reden, ne? Das ist jetzt bei mir nur Halbwissen, aber anscheinend scheint diese Form der Unterbringung ja vielleicht nicht die richtige zu sein. Es scheint nicht genug Personal zu geben, wie in anderen Bereichen auch. Und die Arbeitsumstände sind dort sicherlich noch mal herausfordernder als bei dir und bei mir, wenn du es mit solchen Menschen zu tun hast. Das sind wahrscheinlich so grundlegende Probleme, die mal angegangen werden müssen.
Unterm Strich bleibt einfach nur, es ist eine dramatische Situation und es kommt halt aufgrund der Umstände dann zu solchen Zwischenfällen. Und Zwischenfälle ist ja schon auch fast ein verharmlosendes Wort, wie in dem Kinderkrankenhaus in Altona.
Und es ist so traurig für alle, ne? Es ist so traurig und schrecklich, was im Krankenhaus mit der Mutter und ihrem Sohn passiert ist. Es ist traurig, was mit diesen Kindern, die ja anscheinend, weiß ich nicht, ob die jemals in die Gesellschaft zurückgeführt werden können. Ich hoffe ja. Aber anscheinend ist das ein sehr, sehr schwieriger Weg. Für die tut es mir leid. Und für die Mitarbeiter, die sich jeden Tag um diese Kinder und Jugendlichen kümmern und offenbar ja nicht immer so viel erreichen, wie sie erreichen wollen, scheint das ja auch ein sehr zermürbender Job zu sein.
Ja, und das so und so, glaube ich, sollten wir das auch beschließen, Jenny, unseren Talk. Die Hochachtung, also ich kann sie gar nicht hoch genug ansetzen vor den Menschen, die sich dort in solchen Einrichtungen engagieren.
Ja, ich auch. Und was sie sich jeden Tag antun müssen, ne? Sie werden bespuckt, sie werden auch körperlich angegriffen. Die Einrichtung hat einen Sicherheitsdienst. Also wenn die Kinder und Jugendlichen schimpfen und die Mitarbeiter verbal attackieren, ist das ja eine Sache. Damit müssen sie irgendwie leben. Sobald sie aber körperlich werden, wird ja der Sicherheitsdienst eingeschaltet. Das ist schon heftig.
Die Zustände, unter denen die Kinder dort untergebracht sind und natürlich auch, und da wiederhole ich mich, heftig für die Betreuer, die dort einen verdammt harten Job erledigen. Danke an Jenny Wood. Bleiben wir aber ruhig noch einen Moment bei den Menschen, die in diesen kritischen Berufen arbeiten. In der Pflege, in den Krankenhäusern und so weiter. Wir holen mal Hilke Stein dazu. Sie ist zuständig für Gesundheit und soziale Dienste bei Verdi Hamburg. Frau Stein, dieses Ereignis im Kinderkrankenhaus in Altona ist, aber vielleicht korrigieren Sie mich gleich, ist ja kein Einzelfall. Scheinbar sind Menschen, die in Hamburg oder vielleicht auch im ganzen Land sich in der Pflege einsetzen, in Krankenhäusern, in Arztpraxen, wo auch immer, die also zu unser aller Wohl im Einsatz sind, immer öfter in irgendeiner Form Angriffen von anderen Personen ausgesetzt. Angriffe, die wir uns ja alle nicht erklären können. Teilen Sie diesen Eindruck oder liege ich falsch?
Nein, leider liegen Sie da nicht falsch. Das ist kein Einzelfall und das beschränkt sich auch nicht auf Krankenhäuser. Also ich kann was dazu sagen, wie das im Bereich Krankenhäuser, stationäre Pflege, ambulante Pflege, aber auch im Bereich soziale Dienste, also dazu gehört die Flüchtlingshilfe, dazu gehören aber auch die Behindertenhilfe und natürlich auch die Rettungsdienste. Aus all den Bereichen hören wir das, dass die Anzahl von Übergriffen zunimmt und dass die Beschäftigten Angriffen ausgesetzt sind. Es geht aber auch in den Bereich der Feuerwehr rein. Also der DGB hat ja auch eine Kampagne aufgelegt, die heißt Vergiss nie, hier arbeitet ein Mensch. Und das ist ja wirklich eine schwierige Situation, dass die Menschen, die anderen Hilfe leisten in Extremsituationen, dann selber bedroht werden und selber Gewalterfahrungen machen müssen. Und das ist natürlich extrem belastend.
Frau Stein, wenn ich zurückdenke, das ist natürlich immer ein bisschen schwer und jetzt klinge ich wahrscheinlich wie Opa, der vom Krieg erzählt. Aber vor 10, 15, 20 Jahren würde ich sagen, es hätte sich doch niemand getraut, übergriffig zu werden, zum Beispiel gegenüber einem Feuerwehrmann. Was hat sich da in unserer Gesellschaft so verändert?
Ich glaube, dass die Schwelle, Gewalt anzuwenden, gesunken ist. Das fängt schon bei verbaler Gewalt an. Das stellen wir ja auch fest, dass Menschen distanzloser werden, dass es eine Verrohung auch im Umgang miteinander gibt. Und wenn Menschen dann in Ausnahmesituationen geraten und auf Hilfesysteme angewiesen sind, dann wird das nochmal besonders deutlich. Also dann sinkt nochmal weiter die Schwelle und diejenigen, die dann mit ihnen in Kontakt kommen, die sind dem dann ausgesetzt. Und das ist tatsächlich eine Entwicklung, die zugenommen hat. Also es gibt in den Krankenhäusern überall Hintergrundsysteme, wo dann Hilfe geholt werden kann, Sicherheitsdienste geholt werden können, wenn die nicht direkt vor Ort sind. Also da hat sich was am gesellschaftlichen Klima verändert.
Das ist natürlich eine dramatische Situation, wenn Sie das so beschreiben, dass sich in unserer Gesellschaft was verändert. Wird viele jetzt nicht unbedingt überraschen, Ihre Aussage. Trotzdem ist es dramatisch. Und am Ende ist dieses Thema ja auch zweigeteilt. Das eine ist, wie verhalte ich mich in so einer Situation? Kann ich etwas dazu beitragen, zu deeskalieren möglicherweise? Kann ich etwas dazu beitragen, dass sich die Situation allgemein in der Gesellschaft verbessert? Also Aufklärungskampagne, Sie haben eben eine schon erwähnt. Und auf der anderen Seite muss ich doch mal sagen, das Allerwichtigste ist doch einfach der Schutz der Mitarbeiter. Dass denen tatsächlich körperlich nichts passiert und dass jemand, der auf diese Idee kommt, auch hinterher merkt, das war eine richtig schlechte Idee und dass man nicht einfach nur, seien Sie mir nicht böse, wenn ich jetzt das ein bisschen flapsig ausdrücke, mit einem erhobenen Zeigefinger mit ihm rede.
Ja, das sind aber unterschiedliche Ebenen dabei, die Sie ansprechen. Also das eine ist die Frage, wie ist das Personal überhaupt geschult im Umgang mit Menschen, die die ja auch in großer Not sind und auch deshalb Gewalt auch ausüben, weil sie in großer Not sind. Da ist einfach das große Thema Schulung und gibt es genügend Personal? Und oft ist es so, dass es zu wenig Personal gibt und das Personal auch für Menschen, die schon hohes Aggressionspotenzial haben, auch zu wenig Zeit aufwenden können, um eben zum Beispiel auch zu deeskalieren. Dann gibt es Sachen, was passiert nach einem solchen Vorfall? Also wenn jemand eine Gewalterfahrung gemacht hat, wie kann das aufgearbeitet werden? In den Bereichen, wo das zum Alltag gehört, also in Psychiatrien beispielsweise, da gibt es ja nicht umsonst regelhaft und verpflichtend Supervision. Es gibt aber auch viele andere Bereiche.
Was bedeutet das? Das müssen Sie einmal erklären, Supervision oder was ist das?
Das heißt, dass mit professioneller Hilfe die Erfahrungen, die während des Berufsalltags gemacht werden, die auch möglicherweise traumatisierend sein können, dann auch aufgearbeitet werden können und im Team auch aufgearbeitet werden können. Viele Arbeitgeber bieten das auch auf Stationen auch an, Supervisionsangebote. Aber dann sind die Erfahrungen ja schon mal gemacht. Also das heißt, es gibt Untersuchungen auch über psychische Belastungen, zum Beispiel beim Pflegepersonal. Und wir kämpfen sehr darum, dass das auch als Berufskrankheit anerkannt wird. Und da spielen eben diese Erfahrungen eine große Rolle auch dabei, weil das eine große Bedrohung auch für die Beschäftigten darstellt.
Und ich glaube, das kann jeder sofort nachvollziehen, dass es diese, auch von Arbeitgeberseite sage ich jetzt mal so als Klammer, diese Unterstützung gibt, wenn so etwas vorgefallen ist. Aber ich frage trotzdem nochmal, es bleibt ja dann auch möglicherweise die Angst, das kann wieder passieren. Was wird denn dafür getan, dass es eben nicht passiert? Weil hinterher die Gespräche zu führen und die Mitarbeiter aufzufangen, ist natürlich das eine. Aber es wäre ja eigentlich noch sinnvoller und wichtiger zu sagen, was müssen wir in diesen Einrichtungen verändern, damit die Mitarbeiter eben nicht in so eine Situation kommen. Weil die halten ja für uns alle den Kopf hin. Ich finde es eigentlich verrückt.
Ich kann dazu nur sagen, Personal, Personal, Personal. Also wenn es...
Auch Sicherheitspersonal oder einfach nur in Anführungszeichen Personal?
Je mehr Personal es gibt, umso weniger wird das Sicherheitspersonal gebraucht, weil die Betreuung eine bessere sein kann. Es geht ja nicht um Sanktionen dabei und es geht auch nicht darum, dass man Menschen, die Hilfe bedürfen, festsetzt, sondern es geht darum, diese Gewaltsituationen möglichst im Vorfeld zu vermeiden. Und dazu sind ja auch die Beschäftigten in den Bereichen auch in der Regel geschult. Nur es müssen dann auch genügend Menschen da sein, die sich auch gegenseitig stützen können, die auch solche Situationen gemeinsam auch bewältigen können. Und es darf nicht sein, dass Einzelne dann alleine solchen Situationen ausgesetzt sind.
Ist das für Sie?
Sicherheitspersonal ist natürlich auch wichtig, dass das gerufen werden kann, dass es im Hintergrund da ist und dass es im Hintergrund auch und dass es auch schnell da ist. Das ist eine ganz große Rückversicherung für die Beschäftigten, zum Beispiel in den Notaufnahmen, die ja auch immer wieder solchen Situationen ausgesetzt sind. Da ist der Sicherheitsdienst nicht ständig vor Ort, aber er kann sehr schnell gerufen werden.
Diese Situation, diese Stresssituation, die ein Elternteil ja sowieso schon hat, wenn es mit seinem kranken Kind ins Krankenhaus fährt, wenn ich Sie richtig verstehe, ist das so viel Stress Ihrer Meinung nach, dass es bei der einen Person zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung führen kann und bei einem anderen Elternteil einfach nur die Sorge um das Kind ist und man geht dorthin und erwartet, dass einem geholfen wird. Verstehe ich Sie richtig, dass es auch Menschen, dass sie sagen, nach dem Motto, damit man das auch mal versteht, was in den Menschen vor sich geht, dass sie sagen, ja, einige Leute sind halt geprägt aufgrund von Erfahrung so, dass sie in einer Stresssituation so gewalttätig reagieren. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das haben Sie richtig verstanden. Also ich glaube, manchmal ist es tatsächlich nur noch der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Dass wirklich das Aggressionspotenzial, was schon da ist bei Menschen, schon extrem hoch ist und dann ausbricht, wenn irgendetwas die Normalität stört und eine Extremsituation, wo ich selber hilfebedürftig bin und sie dann vielleicht nicht in der Schnelligkeit bekomme, wie ich sie erwarte. Ich muss noch warten. Ich fühle mich an dem Punkt ungerecht behandelt aus irgendwelchem Grund. Das reicht dann dazu aus, die Menschen, die eigentlich Hilfe leisten wollen, dann anzugreifen.
Weil normalerweise würde ich sagen, klar, man ist gestresst, man ist auch wahrscheinlich schnell genervt, wenn einem nicht sofort im Krankenhaus geholfen wird, man ist mit einem kranken Kind da, dass man denn dazu neigt, möglicherweise auch überzureagieren. Ich glaube, das gab es schon immer, dass man dann auch laut wird.
Das ist auch der Teil von struktureller Gewalt, den Menschen dann auch noch mal erfahren und an dem die einzelnen Beschäftigten in dem System versuchen, was zu ändern, aber schwer ändern können. Das ist, da sind wir wieder bei dem Thema, welche Personalausstattung gibt es da? Wie stark ist eine Betreuung möglich? Wie stark kann auch Hilfe geleistet werden? Das ist ja auch ein Thema in der stationären Pflege, wenn Angehörige aggressiv reagieren, weil sie meinen, dass ihren Angehörigen nicht in dem Maße geholfen wird, wie es ihrer Meinung nach sein müsste und vielleicht auch tatsächlich sein müsste, aber nicht möglich ist, weil es halt kein Fachpersonal dafür gibt.
Vielleicht ist der eine oder andere Ansatz dabei, über den wir alle nochmal nachdenken sollten. Danke an Hilke Stein von Verdi Hamburg, zuständig für Gesundheit und soziale Dienste. In den letzten Wochen hatten wir eigentlich Ruhe, oder? War ganz angenehm. Ich spreche von Streiks. Monatelang hatten wir ja das Gefühl, das ganze Land wäre lahmgelegt und dann zack, alles vorbei. Aber jetzt haben wir doch wieder einen Streik und zwar auf dem Bau. Abendblatt-Wirtschaftskorrespondent Martin Kopp, auf was für Baustellen wird denn gestreikt?
Eigentlich auf allen, also auf Großbaustellen, jeder Art in Hamburg, das kann man gar nicht genau sagen. Eigentlich werden viele Baustellen derzeit bestreikt.
Aber das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass jemand, der privat baut, auch betroffen ist, was ja ungewöhnlich ist, oder?
Ja, natürlich. Wenn er das über Baufirmen macht, dann ist er betroffen. Also der Hintergrund ist, dass die IG Bau zu einem Warnstreik aufgerufen hat, zu einem dreitägigen Warnstreik, der heute weitergeht, sodass auch heute also Menschen sich nicht wundern müssen, wenn auf einmal kein Handwerker vor der Tür steht.
Was ist denn der Hintergrund dieser Auseinandersetzung? Ich tippe mal Geld.
Wie üblich, der Tarifstreit, der dort gerade, ich würde mal sagen, schön eskaliert ist. Eigentlich hat man seit Februar in der Baubranche verhandelt mit den Arbeitgebern. Und in der Vergangenheit war das völlig unüblich, dass es zu irgendwelchen Streiks kam. Also ich glaube, der letzte Streik, der ist 17 Jahre her. Man hat sich bisher immer bei den Tarifverhandlungen irgendwie dann doch geeinigt. Nun ist es diesmal aber anders. Und so auseinandergefallen ist jetzt das Ganze dadurch noch zusätzlich, dass es einen Schlichter gab, der eingesetzt wurde. Und der Schlichter hat auch einen Spruch gemacht, also einen Vorschlag gemacht. Und die Arbeitgeber lehnen diesen Vorschlag komplett ab. Also der Schlichterspruch wird abgelehnt und daraufhin sagt jetzt die IG Bau, also die Gewerkschaft und die Arbeitnehmerseite sagt jetzt, nö, dann gehen wir auf die Straße.
Martin, ist das so ungewöhnlich, dass ein Schlichterspruch, also ich meine, das ist ja auch schon ein fortgeschrittener Prozess, wenn der Schlichter eingeschaltet ist, dass der einfach so komplett abgelehnt wird und dass man nicht versucht, über den Schlichterspruch dann auch noch mal ins Gespräch zu kommen? Weil dann gleich zu sagen, jetzt streiken wir, das sind ja harte Konsequenzen.
Also dazu muss man wissen, das ist ja eine bundesweite Tarifstreit, der da gerade stattfindet. Und die Arbeitgeber waren sich da auch nicht ganz einig. Es gab durchaus auch Leute, die gesagt haben, lass uns den Schlichterspruch annehmen. Das, vor allem aber in Niedersachsen hat es dagegen heftige Vorbehalte gegeben. Auch nicht so sehr vielleicht inhaltlicher Art, sondern da waren das auch schon grundsätzliche Sachen, dass man gesagt hat, den hält man eigentlich für keinen guten Schlichter und so. Und darum hat man gesagt, nö, dann wollen wir das nicht und das gilt dann für alle. Und seitdem machen die Arbeitnehmer Rabatz.
So, damit wir mal so ungefähr ein Gefühl dafür bekommen, um welche Summen es da geht. Was hat denn der Schlichter vorgeschlagen, was die Arbeitgeber ja abgelehnt haben?
Bauarbeiter sollen ab Mai mindestens 250 Euro pro Monat mehr bekommen. In einem Jahr würden die Löhne dann nochmal um 4,15% zusätzlich steigen. Außerdem gibt es für Azubis auch eine zusätzliche Forderung, dass die bereits mit Start der Ausbildung 1080 Euro pro Monat verdienen. Das ist soweit jetzt nicht weg. Mal sehen, ob die sich in irgendeiner Form einigen. Aber die Situation ist ja im Moment so dermaßen zerfahren. Selbst wenn heute der Streik endet und der Hamburger Häuslebauer ab morgen weiß, da kommen die Handwerker wieder, muss er sich die Frage stellen, wie lang? Denn die Arbeitnehmer sind noch nicht am Ende ihrer Streiks. Das nächste WU-Abstimmung und dann könnten sogar flächendeckend lange Streiks drohen.
Oh, da hoffen wir mal, dass diese Möglichkeit nicht eintritt. Danke an Martin Kopp. Wie bekommen wir die Wahlbeteiligung hoch? Denn ich glaube, da sind wir uns einig, desto höher die Wahlbeteiligung ist, desto besser ist das für unsere Demokratie. In Vorbereitung auf die anstehende Doppelwahl am 9. Juni, Sie wissen, Europa- und Hamburger Bezirkswahl, hat sich in Hamburg eine durchaus bemerkenswerte Initiative zusammengefunden. Go Vote! Einer, der das Ganze mit auf die Beine gestellt hat, ist Ansgar Wimmer von der Alfred-Töpfer-Stiftung. Bevor wir auf Ihre Idee zu sprechen kommen, und da machen wir jetzt mal einen ganzen Schritt zurück, und wir fragen uns natürlich auch gleich, wie jeder Hamburger mitmachen kann, wie würden Sie beurteilen, hat sich die Wahlbeteiligung denn in Deutschland in den letzten Jahren entwickelt? Also ich tippe doch mal, das ist nicht zufriedenstellend, sondern eher rückläufig, denn scheinbar sagen Sie ja, alter Schwede, wir müssen was tun.
Wir müssen was tun, weil wir insbesondere für die Europawahlen, die uns jetzt ins Haus stehen, immer historisch niedrige Wahlbeteiligung haben. Viele Leuten fällt das schwer, sich dazu in Beziehung zu setzen. Und es gibt viele Länder, in denen kämpfen die Leute unter Gefahr für Leib und Leben für freie Wahlen. Bei uns ist das so ein bisschen ins Selbstverständliche abgedriftet.
Dann würde ich doch aber mal tippen, es ist doch zu erwarten, dass die Wahlbeteiligung bei den Bezirkswahlen wahrscheinlich noch niedriger ist als bei der Europawahl, obwohl uns das ja eigentlich viel näher sein müsste. Ist das trotzdem irgendwie so, dass man sagt, oder was sind die Gründe dafür, dass man denn da nicht hingeht? Man hat da nicht so richtig viel mit zu tun, man weiß auch nicht so genau, um was es da geht. Ich würde mal sagen, von der Warte aus betrachtet, ist es doch wahrscheinlich ein total schlauer Schritt, diese beiden Wahlen zusammenzulegen auf einen Tag.
Ja, das wird ganz oft versucht, auch weil es natürlich weniger Geld kostet, wenn man einen Wahlvorgang hat, aber auch, weil es für die Mobilisierung der Leute besser hilft. Also das ist eine gute Entscheidung, die Europa- und Bezirkswahlen zusammengelegt zu haben.
Herr Wimmer, was glauben Sie denn, was ist der Grund dafür, dass wir so bequem geworden sind?
Also ich glaube, viele Leute verlassen sich darauf, dass es schon gut gehen wird. Irgendwie hat es ja immer die letzten 75 Jahre geklappt, dass sich irgendeine Regierung gefunden hat, die man dann mal mehr mochte, mal weniger mochte. Und das ist ja auch irgendwie ein langweiliger Vorgang. Entweder man kriegt irgendeine Briefwahl ins Haus, unterhält sich mit dem Partner der Partnerin und dann macht man sein Kreuzchen. Oder man geht in die Schule der Kinder, da riecht es nach Linoleum und da sitzen freundliche Nachbarn. Also es ist irgendwie nicht, der Vorgang ist, entschuldigen Sie mir auch so, nicht wirklich sexy, sondern er ist Staatsbürgerpflicht. Und das nochmal deutlicher zu machen, wie sehr das Grundlage für die Art ist, wie wir leben, wie wir miteinander umgehen, eine tolerante, offene Gesellschaft, das ist das Ziel von Go Vote.
Ja, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, aber nennen Sie doch vielleicht mal ein Argument in Richtung der Menschen, die, und ich will das auch gar nicht immer so abtun, das ist ja dann am Ende auch ein Argument aus einer bestimmten Warte und das müssen wir auch ernst nehmen, aber wir müssen drüber reden. Was sagen Sie den Menschen, also diese Europawahl, die da in Brüssel, das bringt doch eh nichts, ob ich da wähle. Die machen ja eh, was sie wollen.
Wenn alle das sagen, dann macht Politik wirklich das, was sie will. Und ich finde, das ist die Chance, Haltung zu zeigen, Position zu beziehen. Und es macht einen Unterschied. Oftmals gehen Wahlen so knapp aus, dass 100.000 oder 2.000 Stimmen entscheiden. Und das kann auch ihre, eure sein. Deshalb sage ich den Leuten, geht hin. Im Übrigen gibt es noch folgenden Effekt. Niedrige Wahlbeteiligung stärkt die Extreme. Also Leute, die starke und zum Teil krasse Überzeugungen haben, die gehen wählen. Und wenn wir in der Mitte eine Stärkung wollen und weiter wollen, dass dieses Land auch sozusagen eine breite, von einem breiten Konsens getragen wird, dann ist das wichtig. Ich sage das als jemand, der keiner politischen Partei angehört. Und das ist das Besondere dieser Kampagne, dass sie eben nicht aus politischen Parteien, nicht vom Staat, sondern aus Vereinen, Verbänden, Initiativen, all denen, die von der Demokratie profitieren, getrieben und vorangebracht wird.
Ja, lassen Sie uns mal ein paar Worte darüber verlieren, was genau diese Kampagne von Ihnen denn ausmacht. Einfach nur zu sagen, geht wählen, glaube ich, wird ja nicht reichen.
Nein, das wird nicht reichen. Diese Kampagne hat ihren Ausgangspunkt in der großen Demo in Hamburg am 19. Januar. Da waren über 100.000 Leute überraschend auf der Straße und mit einigen anderen habe ich mich gefragt, so, was jetzt? Also durch eine Demo verändern sich ja politische Mehrheiten nicht, sondern Leute, das war eine Selbstvergewisserung. Also haben wir gesagt, wenn die Leute schon mal gerade stehen und Haltung zeigen für Demokratie, dann können sie auch wählen gehen. Und der bloße Appell geht wählen reicht nicht, das weiß man seit Jahren, sondern man muss ins Stadtgespräch. Die Leute müssen mit den Nachbarn reden, die müssen mit ihren Freunden reden, mit ihren Verwandten reden. Die müssen vor allem außerhalb der Blase, also mit der Arbeitskollegin, von der man weiß, oh, nee, die geht lieber an den Strand, oder dem Sportskameraden, von dem man denkt, ob der noch so ganz in der Demokratie zu Hause ist. Also da ins Gespräch zu gehen. Und da gibt es zwei Methoden, das zu machen. Nämlich entweder man feiert zusammen, man macht Dinge zusammen, geht aufs Festival, Elb Jazz, geht ins Konzert, trifft sich im Club oder über die Kommunikation, die man sonst den ganzen Tag erlebt. Was steht beim Budni auf der Werbetafel? Was steht auf dem Laster, der an mir vorüberfährt? Das sind die beiden Kanäle, die die Kampagne Go Vote anspielt. Eine Woche lang Hamburg zum Vibrieren bringen über tolle Veranstaltungen, und zwar nicht nur Upper Class, sondern coole Acts. Meute zieht durch den Ostdorfer Born und macht irgendwie Techno-Marching-Musik. Jeremias spielt in der Elfi zusammen mit Liam und Anna Depenbusch und anderen. Also in den Stadtteilkulturzentren. Das ist die Idee.
Ja, nun finde ich das aber das ist ja ein bisschen auch eine Kunst, mit jemand ins Gespräch zu kommen. Wir wissen alle, politische Diskussionen sind heutzutage nicht so ganz einfach. Und wenn ich dann jemand überzeugen möchte, von dem ich weiß, dass er nicht wählen geht, dass ich sage, du solltest aber lieber wählen, das darf ja nicht mit dem erhobenen Zeigefinger passieren, weil sonst erreiche ich ja genau das Gegenteil. Aber wir wollen ja eigentlich diesen Punkt stärken, dass man sagt, entdecke dein Herz wieder neu für unsere wunderbare Demokratie.
Genau. Genau das ist der Punkt, ist mir auch wichtig zu respektieren. Das ist auch ein Bürgerrecht, nicht wählen zu gehen. Das muss man respektieren. Aber manchmal ist es Bequemlichkeit, manchmal ist es Ratlosigkeit, manchmal ist es auch, ich weiß gar nicht, wie es geht. Und all diese Punkte wollen wir adressieren. Ich nenne mal ein Beispiel zu dem Elfi-Konzert. Da werden am 3. Juni 2000 Leute in der Elbphilharmonie zusammenkommen. Von den 2000 Plätzen vergeben wir 1000 Plätze in Fünfer- oder Zehnergebinden an Hamburger Vereine oder Verbände oder Initiativen. Sagen, pass mal auf, lieber Schachclub, lieber Fußballverein, lieber Bürgerverein, liebe Jugendinitiative aus Neu-Allermöhr, aus dem Ostdorfer Born. Wir laden euch in die Elfi ein. Nehmt doch mal Gelegenheit, einen Moment über Wahlen zu quatschen bei euch, wenn ihr das nächste Mal in der Umkleidekabine seid. Ob das wichtig ist, wem das wichtig ist, welche Erfahrungen ihr habt. Und ihr kommt in die Elfi, wir feiern ein bisschen zusammen. Das wird ein tolles Konzert. Das ist die Idee. Also auf Augenhöhe, so wie man einen Kumpel anhaut, dem man sagt, ey, denkt doch nochmal drüber nach. Und nicht oberlehrerhaft, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger. Und deshalb gibt es eben so viele, wie ich finde, ganz coole Sachen. Wenn ich da, Sie merken, mir ist das Herz ein bisschen voll, aber die Peking, die da im Hafen liegt, das Hamburger Stadler Schiffe, wird in der Woche vor der Wahl unter dem Motto Tut wat jeden Mittag um 12 ihre Schiffssirene zum Tuten bringen, um irgendwie in die Stadt reinzutragen, ey Leute, es geht was los. Es gibt eine Getränkefirma, die ihre 20 Laster mit Plakaten geht wählen behängt. Die Hamburger Museen haben Großplakate. Also man wird das auch in der Stadt sehen. Die Elbkinder, Kindergärten werden Plakate aufhängen. Wie gesagt, total überparteilich. Es gibt keine Wahlempfehlung. Da steht nur drauf, ey, ihr denkt an eure Kinder, geht wählen. Also so wird sich das hoffentlich in die Stadt einsenken, relativ kurzfristig vor der Wahl.
Also wir sagen erstmal von Hamburg am Morgen, danke für Ihr Engagement, ist eine tolle Sache. Zum Schluss sagen Sie doch nochmal, wenn man das jetzt eben gehört hat und man möchte sich zum Beispiel um diese Tickets bewerben, unter welcher Adresse mache ich das nochmal, wo kann ich mich nochmal schlau machen?
Das ist www.go-vote.de, das ist eine Website, da findet man alle Informationen, übrigens auch gute Tipps zum Thema Wahlen. Hat eine Stiftung Michael Ottos zur Verfügung gestellt. Also es gibt ganz viele Hamburger Stiftungen, die daran mitwirken. Wie gesagt, www.go-vote.de, da findet man alle Infos.
Die Webadresse haben wir nochmal in unsere Shownotes gepackt. Vielen Dank, Ansgar Wimmer. Und da schließt sich exemplarisch für viele andere hier in unserer Stadt Corinne Eichner von der Interessenvertretung Stadtkultur Hamburg an.
Die Stadtteilkultur steht ja wie wohl keine andere Kultursparte oder Kulturpraxis für Demokratie. Sie stellt die Mitgestaltung und Teilhabe in den Mittelpunkt ihrer Arbeit. Die gehören zu ihrer Identität und die Demokratie zu ihren Existenzvoraussetzungen. Und deshalb habe ich natürlich sofort begeistert zugestimmt, als Ansgar Wimmer mich anrief und mir von seiner Idee erzählte und mich fragte, ob wir da mitmachen würden. Und es sind jetzt auch ganz viele Einrichtungen mit sehr verschiedenen Angeboten dabei. Es gibt Kinder- und Jugendtestwahlen in Ottensen, die nach der Chöre in aller Mühe, die unter das Motto der Wahlen gestellt wird, ein Lagerfeuerkonzert in Osdorf mit Wahlquiz, einen griechischen Abend in Stalshoop, in dem an die Entstehung und die Grundlagen der Demokratie erinnert wird und ganz vieles mehr in Hamburg, das sich an Kinder, an Jugendliche und an Erwachsene in allen Stadtteilen richtet. Und wir hoffen natürlich, dass wir damit auch wirklich sehr viele Menschen in den Stadtteilen vor Ort bewegen, ihre Stimme für die Demokratie abzugeben. Das ist natürlich das Ziel.
Wenn wir schon beim Thema Wahlen sind, der Qualität und der Aussagekraft der aktuellen Wahlplakate, haben wir am Pfingstmontag eine ganze Episode gewidmet. Titel: Warum steht auf Wahlplakaten das Wort Arschloch? Sehr unterhaltsam und erhellend, was Kommunikationsexperte Christian Gummig zu den Plakaten zu sagen hat. Aber ein Plakat picken wir uns auch heute Morgen mal raus, nämlich das von der FDP. Ist nämlich irgendwie etwas kryptisch. Da heißt es immer, irgendwer macht das. Also zum Beispiel ein gewisser Jimmy macht das oder Timo Fischer macht das. Und er ist jetzt tatsächlich hier. Also, Timo Fischer, was bitte soll dieses Plakat? Erzählen Sie mal selbst.
Genau, also wir wollen mit dieser Kampagne die Kandidatinnen und Kandidaten in den Vordergrund stellen. Wir wollen zeigen, wer die Personen sind, die für die FDP kandidieren und dass sie auch Dinge umsetzen wollen.
Ja, dass sie auch umdenken, oder welcher Politiker möchte das nicht, Timo? Sagen Sie mal, wie lange sind Sie in der Politik? Sie wirken auf mich unfassbar jung. Wie alt sind Sie?
Ich bin, da muss ich jetzt nochmal kurz nachdenken, ich habe bald Geburtstag, also ich bin noch 31, ja. Ich mache Kommunalpolitik jetzt seit 5 Jahren, also ich bin schon in der Bezirksversammlung hier in Mitte in der Deutschlandkoalition, ich mache also schon Kommunalpolitik, das macht richtig viel Spaß und ich habe auch noch richtig viele Ideen für die nächsten 5 Jahre, die ich dann umsetzen möchte.
Ja, das will ich mal hoffen, sonst wird's ja auch langweilig. Wer ist denn bei Ihnen bei der FDP auf die Idee gekommen, wir machen da mal so ein Plakat, da schreiben wir den Namen rüber und darunter macht das. Wir schreiben noch nicht drauf, was er macht, aber irgendjemand muss ja die Idee gehabt haben.
Die Kampagne wurde mit vielen Menschen gemeinsam entwickelt, also sowohl aus der Partei als auch von außerhalb. Genau, wie das so üblich ist.
Ja.
Und Verbindung natürlich aber auch mit Themenplakaten, die wir auch draußen stehen haben. Aber wir haben primär die Kandidierenden plakatiert, weil wir gesagt haben, wir wollen den Menschen auch ein Gesicht geben. Man kann ja in Hamburg glücklicherweise auch einzelne Personen wählen. Das ist ja ein großer Unterschied im Vergleich zu anderen.
Das sollten wir nochmal dazu sagen. Ist das jetzt Bezirkswahl oder Europawahl?
Das ist die Bezirkswahl.
Okay, ist ja nicht ganz unwichtig.
Und wir wollen da eben zeigen, man kann hier in Hamburg Menschen wählen, direkt. Auch nicht nur die Partei, sondern eben explizit einen Kandidaten oder eine Kandidatin.
Ja, und wenn Sie jung und frisch am Markt sind, Sie müssen sich ja was ausdenken, um aufzufallen. Der Bürgermeister schreibt einfach rauf, Peter Tschentscher, und das war's so ungefähr. Ein bisschen übertrieben, aber wir kommen der Sache schon näher. So, und jetzt sagen Sie mal, was wollen Sie denn machen? Also die Chance sollen Sie jetzt auf jeden Fall hier bei uns im Podcast auch noch haben. Wir wollen nicht ein bisschen nur über Ihr Plakat und über diese Idee plaudern. Jetzt haben Sie die einmalige Chance. Wahrscheinlich werden die anderen Parteien sich jetzt melden und sagen, wir wollen auch. Aber jetzt sagen Sie mal, was machen Sie denn?
Also
was
ein Sie Punkt, den ich in der Vergangenheit gemacht habe und an dem ich auch weiter arbeiten möchte, ist die Belebung der Innenstadt, dass wir da mehr Leben reinbekommen mit Außengastronomie, mit Bars, mit mehr Wohnraum, aber auch Kultur. Und da haben wir schon ein paar Punkte beschlossen und da möchte ich weiter dran arbeiten.
Na bitte, mal auf die Schnelle so ein kleiner Einblick hinter die Kulissen eines aktuellen Wahlplakates. In dem Fall ging es um die FDP. Danke, Timo Fischer. Und damit das zum Ende von Episode 170 auch klar ist, das haben wir exemplarisch angesprochen, weil es uns aufgefallen war. Nicht, weil wir hier eine bestimmte politische Richtung featuren wollen. So, wir sind durch für heute, für diesen Donnerstag. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns gewogen. Bis morgen und bye-bye.
Kompakt informiert. Der Nachrichtenüberblick bei Hamburg am Morgen.
Ich bin Sönke Röhling. Guten Morgen. Über Teile Hamburgs ist bis in den späten Abend hinein eine Unwetterfront hinweggezogen. Die Feuerwehr musste zunächst vor allem an der Grenze zum östlichen Schleswig-Holstein ausrücken. Viele Straßen standen unter Wasser, Keller liefen voll. Dazu gab es heftigen Wind. Schwere Schäden oder Verletzte hat es offenbar nicht gegeben. 2,5 Wochen vor der Europa- und den Bezirksversammlungswahlen sucht die Stadt weiter dringend Wahlhelfer. Den Job können alle EU-Bürger ab 16 Jahren übernehmen. Wer bei der Bezirksversammlungswahl helfen will, muss außerdem seit mindestens 3 Monaten in Hamburg wohnen. Bewerben kann man sich online auf hamburg.de. Ein eskalierter Nachbarschaftsstreit rund um einen Laubbläser beschäftigt heute das Amtsgericht St. Georg. Ein 45-Jähriger soll seinen 84-jährigen Nachbarn mit Weingummi und Tomaten beworfen, dann am Arm gepackt und den Laubbläser in die Alster geworfen haben. Verantworten muss er sich jetzt unter anderem wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.